Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Dreierkette VBH Folge 118. Wir sind wieder da und wir melden uns zurück am Samstagmorgen, während sich etwas unbekanntere Menschen aus der Fußballbranche an irgendeinem Flughafenhotel in München treffen und über Fußball schwadronieren, haben wir hier natürlich auch am Sonntagmorgen keine Kosten und Mühen gescheut und für euch die Crème de la Crème der Fußballexpertise zusammengestellt und dementsprechend begrüße ich auch heute Morgen meine zwei Lieblingskompanieros, Hannes und Brian. Wie geht's euch? Alles gut?
Alles gut. Mich freut's, dass wir uns mal am Sonntagmorgen treffen. Ich glaube, das haben wir länger nicht mehr gemacht. Bei mir alles gut. Ich habe mich gestern sehr gefreut über den Fußball. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich Besuch habe aus Ecuador und aus Bayreuth. Es war bisher ein sehr positives Wochenende. Deswegen, ich bin gut gelaunt, bin gut eingestimmt und gebe den Ball weiter an Noah, der gerade in seinem WG-Zimmer, ich glaube, eine Spinne versucht zu töten oder ich weiß nicht, was er macht. Was geht, mein Lieber?
Ich glaube, er füllt den Spielplan aus.
Guten Morgen. Ja, guten Morgen zusammen. Es ist wirklich ungewöhnlich, so früh irgendwie Fußball zu besprechen, zumal ja eben der Spieltag noch nicht vorbei ist, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist 10.08 Uhr am 2.11.25. Ich habe gerade, auf der rechten Seite befindet sich ja mein Kickerspielplan und ich bin zu faul, um den auszufüllen. Ich mache immer nur, wenn Spieltag abgehakt ist, streiche ich den so durch, dass ich weiß, wo wir uns befinden. Und dadurch, dass ich jetzt die letzten Wochen nicht wirklich immer da war, musste ich das jetzt noch ein bisschen nachholen. Aber ja, mir geht's gut. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin irgendwie guter Dinge, dass wir heute eine fixe, schnelle, gute Aufnahme machen und die wichtigen Themen auch ansprechen. Und ja, Walle, ich gebe mal wieder die Rückfrage, weil ich habe immer das Gefühl, das Problem ist immer, du sprichst uns an, fragst uns, wie es geht, ne, kleiner Psychotherapeut auf der Couch. Und dann fragen wir dich nie zurück, wie geht's dir, mein lieber Walle Soldner?
Ja, das ist ein großer Stachel, der sehr tief sitzt. eigentlich fange ich nach jeder Aufzeichnung immer an zu heulen, wo ich mir denke, so, niemand fragt, wie es mir geht. Nee, mir geht's gut. Ich bin etwas müde noch, so, also Sonntagmorgen. Da ist man eigentlich noch nicht ganz so gesprächig, aber ich hoffe, dass sich die Zunge jetzt etwas lockert und die Stimmbänder auch warm werden, auch am Sonntagmorgen, damit wir hier eine schöne Aufnahme präsentieren können. Man muss dazu sagen, dass wir einfach diese Woche keinen anderen Termin gefunden haben, aufzuzeichnen, haben aber dann auf den Bundesligaspieltag geschaut und festgestellt, eigentlich ist der wichtigste Teil des Spieltags am Sonntagmorgen eh schon geschehen und DFB-Pokal ist ja auch schon durch und dementsprechend haben wir uns das mal rausgenommen, obwohl der Spieltag noch nicht durch ist, hier das Ganze mal für euch einzuordnen. Jetzt bin ich aber viel mehr interessiert daran, man muss dazu sagen, Brian war ja unter der Woche in Düsseldorf beim sogenannten DFB-Pokal.
Ja.
Und hat dort ein kleines Präsent mitgebracht aus Düsseldorf. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was es mit diesem Präsent auf sich hat.
Ja, also es ist folgendermaßen. Wir haben einen neuen Hörer, einen sehr bekannten Hörer seit letzter Woche. Ich hoffe es zumindest. Ich gehe davon aus, dass er uns zumindest kennt. Und zwar ist es kein geringerer als Klaus Allofs, den wir alle kennen und schätzen als Fußballmanager von Bremen in den Nullerjahren und auch als Fußballer war er erfolgreich. Und der ist ja jetzt gerade Manager bei Fortuna Düsseldorf. Und wir haben von ihm, und ich halte es gerade in den Händen, eine Autogrammkarte. da steht drauf, von Klaus für Dreierkette VBH.
Stark. Ich finde, sowas Geiles können wir vielleicht auch posten, im Sinne von, hey, wir haben einen sehr bekannten Hörer.
Auf jeden Fall. Ich hatte es mir schon überlegt, letzte Woche zu posten, als ich die Karte am Mittwoch bekommen habe, habe ich gedacht, wir machen lieber einen kleinen Teaser für diejenigen, die mal reinhören wollen, was es mit dieser Karte auf sich hat. Nee, aber die Geschichte dahinter ist eigentlich recht lustig. Ich war vergangene Woche in Düsseldorf, habe einen guten Freund besucht, der auch Mittipper ist, übrigens Hoeneß-Lover69, bei dem ich sogar aufgenommen habe. Also das sind alles so Sachen, die ich noch hier reinpacken muss. Auf jeden Fall waren wir unterwegs. Wir waren des Nachts in den Düsseldorfer Straßen und haben uns ein Alt zu uns genommen oder mehrere Alt und wir waren in einem ganz speziellen Schuppen, der hieß Kürzer. Sagt euch das was zufälligerweise? Wart ihr schon mal in Düsseldorf? Naja, auf jeden Fall, das ist
ja, nie in Düsseldorf. Nicht, sorry.
Das ist tatsächlich so eine Tanzbar und was auch immer. Auf jeden Fall sehe ich aus im Augenwinkel, während ich in der rechten mein Alt trage, wie irgendwie ein paar Kollegen irgendwie einen Fußballsticker aufkleben und aus diesem Fußballstick-Kleber-Augen-Moment hat sich so ein Gespräch entwickelt mit einem Kollegen, der dann irgendwie mal ein bisschen erzählt hat, wo er so arbeitet und dass er eben Bekanntschaft hat mit diesem Kollegen, den ich jetzt gerade erwähnt habe, mit Klaus Allofs. Und irgendwie haben wir dann, ich weiß nicht, es sind einfach diese Abendgeschichten, die Geschichten, die abends entstehen, gesagt, du, ich bin im Düsseldorf ja noch im Stadion am Mittwoch. Warum treffen wir uns nicht einfach und dann machen wir so einen kleinen Austausch? Und letztlich muss man dann sagen, hat's geklappt. Wir haben uns kurz getroffen, wir haben noch ein bisschen geschnackt. Ich meine, es ging ja ganz gut aus für Freiburg in dem Fall, für Düsseldorf nicht. Ist ja gerade so ein bisschen eine Krisensituation. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen die sportliche Lage analysiert. Jetzt mit Markus Anfang, neuer Anfang gewagt. Und ich darf hier mit voller Ehre und mit ganz großem vielen Dank an Cedric hier in dem Fall diese schöne Karte in den Händen halten.
Nur mal ganz kurz zum Verständnis. Das heißt, Cedric steht irgendwie Klaus Allofs nahe und der hat ihm dann quasi im Vorgang zu eurem Treffen hat er ihn um diese Autogrammkarte. Also du hast Klaus Allofs nie getroffen.
Ich habe ihn tatsächlich nicht getroffen. Aber es fühlt sich so an, als hätten wir drei ihn getroffen, ja.
Ah, jetzt komme ich mit. Aber ja, wunderbare Geschichte. Edelfan auf jeden Fall jetzt eingesackt.
Edelfan
hier, ne?
Ist eingesackt. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt hier auch nicht so viel aus dem Nähkästchen geplaudert für meinen Kollegen hier. Aber ich glaube, so viel darf gesagt sein, dass er da den Kontakt hat und irgendwie, ich weiß auch nicht, wir standen dann auch noch vor so einem Kiosk und dann irgendwie wie Lirum Larum passiert, dass man eben auch erwähnt hat, dass man diesen Fußballpodcast hat, weil wir auch viel über Fusi geredet haben und dann ist eben dieser schöne Moment entstanden, über den ich mich jetzt auch sehr freue und irgendwie auch den Gedanken, ich muss immer wieder dran schmunzeln, dass dieser Mann unseren Namen so da aufgeschrieben hat. Naja.
Kannst du mir richtig vorstellen, wie er so, was? Dreierkette, was? VB, was ist das? VBH, ja, okay, alles klar.
Aber ich liebe auch, dass er noch geschrieben hat, von Klaus. Also so, hier, wir sind per Du.
Er darf Du VBH sagen.
Genau.
Ja, wir sind ja ein Konglomerat, eine Person im Prinzip, eine rechtliche Person. Der Podcast.
Ja, ja. Schöne Geschichte, schöne Anekdote, ja. Brian, das sehr wunderbar. Ich hoffe, wir können in Zukunft noch öfter so kleine Edelfans für unser kleines Projekt hier gewinnen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Fans, die wir schon haben, dass wir die auch halten können. Und wie halten wir die? Mit Fußballexpertise. Los geht's mit Fußball. DFB-Pokal war am Start und der hat ja bekanntermaßen seine ganz eigenen Gesetze. Das nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich ja auch, was das Regelwerk angeht, denn DFB-Pokal wird die ersten Runden ja kein VAR eingesetzt. Dementsprechend wollen wir heute auf jeden Fall über das Thema reden, weil es ja da doch auch den ein oder anderen Aufreger gab. Und jetzt interessiert mich aber alle erstmal von euch die Meinung so, war für euch jetzt irgendeine Überraschung dabei in der Runde? Riecht ihr schon irgendwo das Pokal-Wunderkind, das diese Saison durch den Wettbewerb marschiert, oder ist es eher eigentlich ein relativ unspektakulärer Wettbewerb bisher?
Ich weiß nicht, ob es als Überraschung gilt, aber mich hat es ein bisschen gewundert, wie souverän die Hertha gewonnen hat. Ich meine, wir drei haben ja ein bisschen Sympathie für die Hertha entwickelt in der Zeit, wo wir zusammen in Berlin waren, und ich glaube, ich darf auch für Waller sprechen, wenn ich sage, mein Herz pocht ab und zu ein bisschen noch für die Hertha, wenn sie irgendwo spielen. Okay, ich kann nicht für Waller sprechen, da kenne ich von seinem Gesichtsausdruck.
Nee.
Ich war mit einem ehemaligen Arbeitskollegen die Woche davor essen und er hat mir gesagt, dass er Tickets hat für das Hertha-Spiel, aber dass er befürchtet, dass sie halt rausfliegen gegen Elversberg. Und ich habe gesagt, so nee, ich glaube, die schaffen das ganz gut, 2-1. Das war meine Pokalüberraschung, dass das so souverän war, weil leider ist ja die Hertha aktuell nicht top in der zweiten Liga unterwegs. Ansonsten muss ich sagen, waren alles Ergebnisse, die man erwarten konnte, bis vielleicht das eine im Norden in Hamburg, nämlich St. Pauli, aber über die reden wir noch gleich. Aber ansonsten dieses Pokal-Wunderkind, wie es mal Arminia Bielefeld war, wie es Saarbrücke war, erkenne ich diese Saison leider noch nicht, aber vielleicht irre ich mich ja.
Und Ruhe.
Ja, schon sprechen im Podcast. Das
ich
Gute.
Dachte,
ja, okay. Ich schaue gerade Noah an, der schaut wie so ein streunender Hund.
Ja, das ist das Fiese. Bei Noah erkennt man manchmal wirklich so gar nicht, ob er jetzt sich beteiligen möchte oder ob er nichts mehr sagen will. Das ist irgendwie, wir müssen das bei dir noch. Bei Hannes und mir habe ich immer so das Gefühl, wenn wir nichts sagen wollen, dann verschwindet so das Mikro auch so ein bisschen aus dem Bild. Und bei Noah, da ist das Mikro immer so unfassbar sprechbereit vor ihm und man sieht es ihm auch von der Körpersprache immer nicht an. Das ist für den Moderator unwahrscheinlich schwierig zu lesen. Aber dann übernehme ich halt einfach mal den Ball und stimme dir auf jeden Fall zu, Hannes. Also das war eigentlich so die kleine Pokalüberraschung neben dem Auswärtssieg von Bochum in Augsburg, die ja zurzeit auch wirklich überhaupt nicht gut drauf sind eigentlich in der Liga. Also beide Mannschaften eigentlich überhaupt nicht gut drauf sind. Deshalb noch überraschender, dass natürlich da der Zweitligist den Erstligist auswärts sogar noch geschlagen hat. Bezüglich der Hertha, ich glaube, das ist immer so ein Stück weit diese Bonusmotivation, dass sie ja unbedingt mal ihr Finale im eigenen Stadion wollen. Also dieses, was ich schon auch verstehe, so Jahr für Jahr ist, wird dein Heimstadion zu so einer riesen Kulisse von einem DFB-Pokalfinale und du hast immer zwei Fanlager hier in der ganzen Stadt. Ich meine, wir haben uns ja schon oft besprochen, wie Berlin dann so auf einmal ein ganzes Wochenende so Fußball pocht, was auch echt cool zu sehen ist, wenn du dann halt so andere Fangruppierungen mal in der Stadt hast. Aber ich glaube, da als Hertha-Fan denkst, beißt du dir da echt jedes Mal in den Arsch und denkst, Mensch, warum spielen wir denn da eigentlich nicht mal mit? Deshalb, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das nochmal so eine extra Motivation für die Herthaner ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte auch noch sagen, ich hasse Audacity, wirklich. Ich hasse Audacity. Das ist, wie kann das sein? Der Aufnahmepegel, der geht bei mir runter. Warum?
Ja, passt sich automatisch an, aber im Optimalfall solltest du einfach weitersprechen, weil ansonsten ist das nämlich maximal unspannend.
Ja, ich verstehe das nicht. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist noch eine weitere Pokalsituation war der Holstein Kiel gegen Wolfsburg. Also das ist auch interessant, dass ein Zweitligist auch hier 1-0 gegen Wolfsburg gewinnt. Aber ja.
Hat mich persönlich nicht überrascht.
Nee, also deswegen habe ich es nicht erwähnt. Überraschend ist ja immer, wenn der Unterklassige gegen Überklassigen gewinnt. Aber sonst, genau, also ich wollte auch nur sagen, Hamburg ist auf jeden Fall auch bei mir auf der Karte. Auch weil ich das eben dieses spannende Elfmeterschießen noch gesehen habe. Und ich sag, wie es ist, für mich überraschend war, dass Gladbach gewinnt. Weil Gladbach ist ja auch in so einer Scheißsituation gerade. Ich habe jetzt auch, also das hätte jetzt sehr gut zu dieser Situation gepasst, dass sie eben auch im Pokal nicht erfolgreich sind. Aber ja, das ist so okay, wie es okay ist.
Ja, das, also man merkt, Sonntagmorgen, ja, also ihr habt euch beide doch gar nicht vorbereitet.
Doch,
ihr habt gar nichts mitgebracht in die Runde,
nein,
ne?
Nein,
also, das ist doch schön.
Wir reden jetzt über DFB-Pokal und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Runde jetzt einfach nicht so krass, oder? Also es ist einfach jetzt nicht so viel passiert, wenn man von diesem Elfmeterschießen zwischen Dortmund und Frankfurt absieht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Ich habe das total unemotional angeschaut. Und ich würde sagen, dass ich grundsätzlich mit Dortmund sympathisiere. Und irgendwie, ich habe dieses Spiel gesehen, das war ja das Topspiel, ich habe mich da sehr drauf gefreut. Und es war natürlich auch irgendwie ein Topspiel, aber es war einfach irgendwie auch ein bisschen strange. So, es war, ich habe gedacht, es fallen viel mehr Tore und so weiter.
Was ist denn eigentlich hier für einen Laden gelandet, ey? Der eine sympathisiert mit der Hertha, der andere sympathisiert mit Dortmund. Was ist das hier eigentlich geworden? Muss ich mir wieder Ordnung reinbringen?
Nee, ja, also meine Frage ist an der Stelle, warum sympathisierst du nicht mit der Hertha? Ich stand schon oft genug mit dir im Hertha, also nicht im Block, aber im
Hertha-Sympathisanten-Block.
Ja, und du hast die Tore mitgefeiert. Ich weiß noch, dieses eine Mal gegen Leverkusen 2-2. Wir sind uns alle in die Arme gefallen beim Unentschieden.
Die Arme gefallen sind wir uns nicht. Das war einfach nur ein spektakuläres Tor von Marco Richter damals. und dazu muss man erwähnen, dass ich einfach auch einmal mehr gestern wieder festgestellt habe, dass einfach Hertha-Fans mit die asozialsten Scheiß-Fans sind eigentlich, die es gibt in Deutschland. Das sind wirklich... Das sind so richtige Atzen, Alter. Das ist irgendwie, die sind immer unsympathisch, die sind immer prollig bis in den Boden. So, also das ist schon, Herr Thaner, das ist schon so ein ganz schwieriges Volk.
Also ich nehme jetzt mal niemanden in Schutz per se, aber ich würde bei allen Hertha-Fans, weil wir einige haben, die uns zuhören, sagen, ihr gehört nicht dazu. Ich weiß auch nicht, was Walle geritten hat. Ich habe die Hertha-Fans bisher nicht so erlebt. Deswegen, wo kommt das eigentlich jetzt her? Also ein großer Themenwechsel
kommt vom DFB-Pokal,
aber warum?
Nee, das ist schon immer so. Die Herthaner haben doch da auch ihre halbgare Feindschaft mit Schalke, weil sie halt keine eigenen Derbys haben. Dann haben sie sich irgendwie Schalke rausgesucht. Und das war irgendwie immer, wenn du da zu Auswärtsspielen unterwegs bist, du kriegst immer irgendeinen dummen Spruch gedrückt und irgendwie immer auf so eine, weißt, manchmal kriegst du das ja auf so eine charmante, lustige Art gedrückt. Und manchmal von Herthanern, da ist es immer so unnötig ernst gemeint so. Und das ist irgendwie Hertha, nee, komisches Volk. Da, nee, brauchen wir gar nicht länger drauf eingehen. Aber ist ja auch okay. Brian hatte eigentlich schon das richtige Spiel angesprochen, über das wir an dieser Stelle kurz reden wollten. Frankfurt gegen Dortmund. Jetzt mal abgesehen vom Sportlichen, kam es ja zu der Situation, dass in der 48. Spielminute Brandt das 1:1 gemacht hat. Das ja eigentlich in der Form nichts hätte zählen dürfen, weil es eigentlich relativ klar, eine relativ klare Abseitsstellung dem Tor voranging. Und da frage ich euch jetzt, da war dann auf einmal der Aufschrei wieder groß nach dem VAR und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass gerade auch die Leute, die den VAR sonst verteufeln, dann wieder ganz laut nach ihm gerufen haben. Und das ist irgendwie so, was habt ihr denn jetzt so mittlerweile für einen Eindruck, was habt ihr denn, eure Meinung zum VAR kenne ich, aber was habt ihr für einen Eindruck, macht der VAR den Sport fairer oder macht er ihn nicht fairer? Das ist die Frage.
Boah, aber das ist natürlich eine schwierige Leitfrage, die kann man jetzt nicht in einem, also das ist, da muss man sehr viel diskutieren, finde ich. Ob er ihn fairer oder nicht fairer macht.
Es geht ja um deine objektive Wahrnehmung. Es geht ja um deine subjektive Wahrnehmung.
Natürlich, grundsätzlich macht der VAR oder kann der VAR den Sport, den Fußballsport fairer machen. Weil er natürlich solche Entscheidungen nicht, weil dann solche Sachen nicht fallen würden. Aber ich fand den Aufschrei so weird, so ganz ehrlich, wir haben noch jahrelang damit gelebt mit solchen Fehlentscheidungen, die halt immer mal wieder passieren. Gerade wenn es abseits ist, ganz ehrlich, das ist auch teilweise sehr schwierig zu sehen. Und jetzt plötzlich, nur weil der VAR da ist, wird dann so getan, als wäre das jetzt, als hätten wir das nie gehabt, solche Entscheidungen. Also das fand ich sehr befremdlich, zumal ja auch ganz vielen, also ich hatte das Gefühl, es war viel geilere Stimmung, es war viel bessere, also es war so ein geiler Vibe einfach wieder. Man merkt einfach, wie sehr dieser Videobeweis das Spiel kaputt macht. Kann man auch gerade wieder am Bundesligaspieltag sehen, Freiburg gegen Union, das war ein ganz furchtbares Spiel, wo der VAR auch diverse Male eingegriffen hat, wo man sich denkt, ja, also irgendwie weird. Und ich finde gerade hinsichtlich der Situation von Brandt, von dem Tor, da war die Abseitssituation meilenweit vor dem Tor. Zum Glück wurde dieses Tor nicht aberkannt, weil einfach auch in der Zwischenzeit so viel Spielsituation, so viel Pässe stattgefunden haben, dass Leverkusen viel Chancen hatte, das noch zu klären. Also es war ja nicht so, dass Brandt im Abseits stand und das Tor gemacht hat, sondern es war Bayer, der 15 Pässe gefühlt davor mal im Abseits stand. Also da habe ich mir auch gedacht, ja gut, Gott sei Dank ist es eben nicht aberkannt worden. Und so zu tun, als wäre jetzt das Spiel verzerrt worden, ist doch irgendwie ein Maß an Lächerlichkeit. Also da habe ich mich schon sehr drüber aufgeregt. Und diese VAR, also gerade auch wieder so ein Kommentar von Eberl, ja, jetzt plötzlich finde ich den doch toll. Also nein, ich finde ihn nicht toll. Genau der DFB-Pokalspieltag hat gezeigt, dass eben der VAR eine der größten, schrecklichsten Instrumente des modernen Fußballs ist.
Ich gehe ein bisschen mit Noah mit. Ich finde so Fehlentscheidungen, so beschissen sie sind, gehören ein bisschen dazu. Und der VAR hat dazu geführt, dass das Spiel in meinen Augen nicht fairer wird, sondern, dumm ausgedrückt, päpstlicher als der Papst. Also es werden ja jetzt wirklich Situationen analysiert, Momente, Spielflüsse wurden unterbrochen, wo du dir denkst, wie Noah gerade beschrieben hat, das war wirklich vor 20 Minuten. Also niemand mehr auf dem Feld hat irgendwie auf dem Schirm, dass die Situation gerade brenzlig war, sondern alle haben sich jetzt in ein anderes Spielgefüge eingefunden und der VAR macht das alles so ein bisschen künstlicher, es ist so abgebrochen. Ich muss sagen, ich finde den Aufschrei jetzt auch unverständlich. Es ist natürlich ultra nervig, wenn deine Mannschaft von einer unter Anführungsstrichen Fehlentscheidung beeinflusst wird. Das haben wir schon alle erlebt, aber diesen Aufschrei danach, dass wir den VAR jetzt auch in den ersten Runden des Pokals brauchen, verstehe ich nicht und ich würde auch dafür plädieren, dass er umgedacht wird, aber ich meine, dafür plädieren wir ja schon echt lang genug und wir haben es in diesem Podcast auch schon hoch und runter diskutiert. Es war eine, ja, unter Anführungsstrichen Fehlentscheidung, aber die einfach irgendwie dazugehört und wie Noah sagt, man hätte es abwehren können. Ich verstehe den Aufschrei nicht und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass es doch noch Turnierspiele gibt, bei denen dieses Instrument, was das Spiel so verlangsamt und so künstlich macht, noch nicht eingeführt ist.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Das, also gerade mit dem Punkt, das haben wir auch schon öfter hier angesprochen, es geht manchmal auch ein bisschen um die Umsetzung, wie man den VAR nutzt. Deshalb, also ich bin ja da mittlerweile sogar an dem Punkt, wenn wir sagen, gut, wir wollen ihn unbedingt behalten, dann aber denkt jetzt endlich mal drüber nach, wie ihr ihn einsetzen könnt, wie ihr ihn besser einsetzen könnt. Und da kommen wir nämlich an den Punkt, wo ich sage, ich finde nämlich auch die Fehlentscheidung gar nicht so schlimm, weil Fehlentscheidungen bei Abseits oder Ähnlichem, das gab es schon immer vor dem VAR. Das war dann auch okay. So, das Problem ist, oder was heißt, das war okay, dann hat man sich am Doppelpass darüber echauffiert, hat sich eine Woche darüber aufgeregt und in der nächsten Woche war es wieder vergessen. So, das Kuriose beim VAR wiederum ist ja das, dass es irgendwie so willkürlich eingesetzt wird. Also man hat das Gefühl, das Ganze folgt einfach keiner klaren Linie. Man hat das Gefühl, die Handregel wird seitdem irgendwie völlig random. Man hat das Gefühl, wie Brian schon sagt, Abseitsstellungen 10 Minuten vorher werden gesucht, damit man das Tor aberkennen kann. Und vor allem, und das ist ein Punkt, das habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit häufiger beobachtet, wenn es darum geht, dass ein Verteidiger einen Angreifer möglicherweise gefoult haben soll im Strafraum, dann wird ja wirklich aktiv nach einem Kontakt gesucht. Also wie Hannes schon sagt, da ist man päpstlicher als der Papst. Wenn es aber dann andersrum geht, und das ist echt spannend, das müsst ihr mal beobachten, wenn es darum geht, dass möglicherweise ein Offensivspieler in der Entstehung des Tors auch einen Offensivfoul begangen haben könnte, da drückt man wirklich beide Augen zu. Also die Situation hatten wir ja zum Beispiel bei Kane gegen Dortmund, wo man sich auch nicht ganz sicher ist, wie viel Platz er sich da fairerweise verschafft hat bei dem Eckball. Und da muss man dann schon sagen, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn ein Verteidiger einen Stürmer so weggeschuckt hätte, dann hätte sich der Schiri das schon mal angeschaut und hätte gesagt, oh, jetzt müssen wir aber mal gucken, vielleicht gibt es hier einen Elfmeter. Und das ist so, also das meine ich mit, so, das ist nur ein Beispiel für, das ist so eine willkürliche Auslegung. Und deshalb, ich bin bei euch, dann lieber ohne, dann lieber mit menschlichen Fehlentscheidungen, weil das ist einfach menschlich. Weil die Spieler machen ja auch Fehler.
Aber ich finde, man merkt schon an dieser geisterkranken Diskussion im Rahmen dieser Spiele, dass die Verantwortlichen sowieso schon den Kontakt, also die verstehen tatsächlich, glaube ich, nicht ganz, wie es funktioniert. Das haben sie schon längst vergessen. Und ich finde, das Interessante ist ja eigentlich, die Schiedsrichter selber sind ja schon umgepolt. Also die pfeifen praktisch, als wäre der VAR da, ist ja auch klar, wenn sie die ganze Zeit damit pfeifen wollen. Und das Interessante ist ja, dass es jetzt vor allem deswegen so die Diskussion ist, weil wir mit Frankfurt gegen Dortmund ja eigentlich ein Topspiel hatten, wo es total weird ist, dass er nicht da ist, weil ja die Kameras und alles so, es geht ja darum, dass es vielerseits dann so für kleinere Vereine schwierig ist zu installieren und so weiter und so fort, klar. Aber jetzt hätte es man ja theoretisch machen können. So, aber die Schiedsrichter sind aufgrund des massiven Eingreifens schon so gepolt zu pfeifen, dass sie das gar nicht mehr können ohne. Und das ist ein Problem, über das man eigentlich auch reden muss, dass eigentlich die Schiedsrichter die Fähigkeit gar nicht mehr besitzen, einfach selbstständig Entscheidungen zu treffen, weil ja immer gesagt wird, ja, der VAR greift ja sowieso noch ein, der kann uns ja sowieso noch helfen und so weiter und so fort. Das ist halt eben auch ein großes Problem.
Ja, ja. Gebe ich dir absolut recht. Was ich eigentlich fragen wollte, um hier die Stimmung ein bisschen aufzulockern, könnt ihr euch vielleicht an eklatante Fehlentscheidungen gegen euren Verein erinnern oder für euren Verein vor der Einführung des VARs?
Ja, naja, das war, ich krieg's gerade nicht mehr ganz auf die Kette. Es war aber auf jeden Fall, war es gegen Gladbach? Ich glaube, es war gegen Gladbach. Ich glaube, das war in der Saison, wo Schalke irgendwie so innerhalb von einer Woche dreimal gegen Gladbach gespielt hat. Europa League, Liga, Europa League. Das war Schalke gegen Gladbach und da gab es die Situation, dass Gladbach bei so einem, Schalke hat einen Freistoß aus dem Halbfeld und hat den Ball in Richtung 16er reingechippt und da gab es die Situation, dass wirklich Gladbach komplett im Kollektiv rausgerannt ist und wirklich 8 Schalke-Spieler ins Abseits gestellt hat und die standen wirklich so 4 Meter im Abseits. Und so, also eindeutiger ging es gar nicht. Und der Schiri hat es nicht abgepfiffen und Schalke hat ein Tor gemacht, weil sie dann natürlich ganz allein vor dem Torwart standen. Das war Joel Martip damals. Ich kann es mal raussuchen und kann es euch später schicken. Das ist echt ein witziges Video.
Ja, weil ich kann mich noch ganz gut erinnern. Es ist jetzt auch schon länger her, mittlerweile 14 Jahre. Bayern hat gegen Fiorentina gespielt, damals noch mit Klose. Und ich weiß noch, es liefen die letzten Minuten des Spiels. Robin hat geschossen, der Keeper von Fiorentina hat den Schuss pariert und Klose stand, so wie du es gerade beschrieben hast, auch bei den Schalke-Spielern, wirklich 3 Kilometer im Abseits und hat trotzdem ein Tor gemacht und das Tor hat gezählt. Also das war auch eine eklatante Fehlentscheidung, aber für meinen Verein. Und ich finde, jetzt wie wir gerade über den VAR sprechen, diese Fehlentscheidungen haben uns brutal genervt, aber so ein bisschen dazugehört. Aber ich fange mein Plädoyer jetzt nicht an, weil wir haben das Thema echt hoch und runter besprochen, deswegen das ist mein Take dazu, wir können gerne zum nächsten Thema rüberwechseln.
Ja, ich muss mich nur an der Stelle noch einmal korrigieren, es war eine Champions League gegen den FC Basel. Also da hat weder Wettbewerb noch Gegner gestimmt, aber ich habe es auf jeden Fall gefunden und werde es euch nachher schicken. Dann wechseln wir doch auch mal den Wettbewerb und ich würde sagen, wir kommen in die Bundesliga und zwar in die erste Bundesliga. Wie gesagt, Freitagabend wurde schon gespielt, Samstag wurde schon gespielt, den Sonntag, den skippen wir jetzt an dieser Stelle mal. Aber über die Spiele, die gestern stattgefunden haben, müssen wir auf jeden Fall reden. Ich würde sagen, das war ein Spieltag, der ein bisschen für Furore gesorgt hat, tabellarisch bei dem ein oder anderen Spiel, wenn man einerseits sagen muss, dass Gladbach sich den Frust aus der Seele geschossen hat und andererseits muss man sagen, dass Frankfurt Punkte auf der Ostalb liegen lässt gegen Heidenheim. Also da war dann doch die ein oder andere Überraschung dabei. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich ganz kurz mit dem Topspiel anfangen, mit dem Tipico-Topspiel vom Samstagabend. Die Bayern haben die Leverkusener empfangen, den Vizemeister von letztem Jahr. Und ich habe es ja in die Gruppe geschrieben. Als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist ein kleines Fuck you in Richtung Leverkusen. Wir kommen hier absolut mit in Anführungszeichen zweiten Garde. Und ich hatte mir davon erhofft, dass es vielleicht ein bisschen spannender wird. Wurde es nicht, Endstand 3-0. Hannes, was sagst du? Bayern dieser unaufhaltsam.
Ich würde mich an der Stelle ganz gerne beim Spiegel bedanken, weil die haben es als Erste geschrieben. Die gratulieren dem FC Bayern zur Meisterschaft und aktuell sieht es halt wirklich danach aus, dass man in rekordverdächtiger Zeit den Meistertitel verteidigen wird. Es war nicht ein Fuck you in Leverkusen, sondern so ein bisschen so, hey, wir haben ein sehr wichtiges Spiel hinter uns gegen Köln im DFB-Pokal, weil das halt ein Wettbewerb ist, wo wir jetzt jahrelang unterperformt haben. Und es kommt jetzt ein wichtiges Spiel gegen Paris. Das heißt, wir müssen ein bisschen unsere Spieler schonen. Klar, jetzt ist es ein Topspiel, aber ist halt einfach so. Das heißt, Leverkusen, wir gehen das an, als ob ihr Gladbach wärt. Uns ist leider tatsächlich die zwei Spiele unter der Woche wichtiger. Mich freut es extrem, dass diese Bayern B11 oder diese einige Spieler, die man zur B11 zählen könnte, brutal performt haben. Also Bischof ist ein unfassbarer guter Neuzugang, der beweist sich in jeder Spielminute, die er hat. Und sogar Jackson, den ich auch kritisiert habe in diesem Podcast, hat seine Aufgabe ganz gut gemacht. Und über Lennart Kahl brauchen wir ja nicht sprechen. Der ist wirklich phänomenal, dass er nur Zweiter wurde bei der Fritz-Walter-Medaille dieses Jahr. Ist schon frech, also ein absoluter Skandal, wenn man eigentlich will. Aber nee, mich hat es gefreut, dass die Bayern-Spieler, die weniger Spielminuten bekommen, in denen, die sie bekommen, gezeigt haben, dass sie auf jeden Fall auf dem Niveau sind, in dieser Mannschaft zu spielen. Mhm. Mich hat es aber auch erschrocken, wie schwach Leverkusen war. Noah, ich glaube, du hast das Spiel auch so verfolgt wie ich. Ich weiß nicht, ob du meine Meinung teilst, aber es war ja wirklich erschreckend, wie diese 11 Spieler sich verhalten haben, als ob gerade Prime Barcelona gegen die kicken würde. Da kam so wenig, es war so ideenlos, es war in der Abwehr zwar gut standhaft teilweise gestanden, aber auch irgendwie aussichtslos. Es war kein Topspiel, wenn wir ehrlich sind. Es war leider kein Topspiel, weil es eine Mannschaft war, die andere überrollt hat.
Ja, ich bin etwas geschockt gewesen, weil ich bin ja auch praktisch mit dem Ansinnen reingegangen. Ey, geil, abends Bayern gegen Leverkusen, es wird bestimmt spannend, ein Topspiel. Es war ja wirklich eine Machtdemonstration und eben von der zweiten Garde. Ich habe ja letzte Woche schon auch irgendwie Leverkusen in den siebten Himmel gelobt. Muss da vielleicht auch ein bisschen mich bremsen nochmal mit Anbetracht dieses Spiels. Gleichzeitig würde ich aber trotzdem sagen, ich will es jetzt nicht ganz zurücknehmen, weil eben halt auch Leverkusen gut gespielt hat gegen Freiburg, vielleicht auch eine Mannschaft hatte, die einfach gerade auch nicht in Form ist. Und halt einfach auf der anderen Seite Bayern München selbst in dieser zweiten Garde zu gut ist. Tatsächlich einfach viel zu gut eingespielt. Da stimmt wirklich tatsächlich fast jeder Pass und deswegen bin ich da auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht Leverkusen die Klasse absprechen, zumal auch, das fand ich interessant, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum Alejandro Grimaldo hat nicht gespielt. Und das ist natürlich fatal, weil Grimaldo der Dreh- und Ankerpunkt dieser Mannschaft ist, das hat man auch gegen Freiburg gesehen, der war halt überall zu finden, selbst als Rechts- oder Linksverteidiger. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, warum er da nicht gespielt hat, aber insgesamt, also einfach um das jetzt noch zusammenzufassen, muss man davon sprechen, dass halt Bayern in einer Dominanz gerade spielt, das hatte ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen.
Brian, normalerweise ist doch Hannes zuständig für die Sprichwort Neuschöpfungen. Seit wann gibt es einen Dreh- und Ankerpunkt?
Ja, ich war, als ich es gesagt habe, habe ich mir schon gedacht, dass es schwierig ist, ja.
Nee, schön. Nee, ich liebe das, ja. Mir gefällt das immer sehr gut. Ihr habt sehr viel Richtiges gesagt, alle beide. Ich kann das einfach nur unterschreiben und ich glaube, man kann diese Bundesliga-interne Bayern-Dominanz irgendwie auch nochmal so ein Stück weit unterstreichen, dass du halt in der 59. Minute irgendwie ein Kane, Olise und Diaz von der Bank bringen kannst, das ist halt auch einfach, ja, wirklich erstaunlich. Großes Lob hätte ich jetzt auch gesagt an Tom Bishop, hat auch echt einen starken Assist geliefert. Bei dem Pass auf Gnabry war es, glaube ich, beim 1-0, oder? Täusche ich mich?
Ja.
Also, der scheint sich da auch langsam einzugrooven und einzuleben. Coole Sache auch von Company, dass er so durchrotiert. Aber man versteht es natürlich auch wirklich, wie Hannes gerade schon richtigerweise gesagt hat, unter dem Vorzeichen, dass es jetzt Anfang der Woche gegen PSG geht, wo dann wahrscheinlich die derzeit zwei besten Mannschaften Europas, die dann da aufeinandertreffen. Und dementsprechend dürfen wir uns da auf jeden Fall auf ein Fußballfest freuen. Aber darüber wollen wir nachher noch ausgiebiger sprechen. Weniger ein Fußballfest gab es an der Alten Försterei, das war 0-0 Freiburg, absolut, Brian hat es vorhin schon gesagt, ein 0-0 der schlechteren Art.
Ein Nichtspiel war das, ein richtiges Nichtspiel.
Dementsprechend sparen wir uns das Spiel auch und skippen das an der Stelle.
Darf ich ganz kurz?
Und wollen deshalb.
Sorry. Darf ich ganz kurz was sagen dazu?
Nee, stand eigentlich nicht auf der Agenda.
Ja, ich möchte nur ganz kurz sagen. Es fällt mir oft mittlerweile, also es hat mir lang nicht mehr so wenig Spaß gemacht, ein Fußballspiel zu schauen. Lang nicht mehr so wenig Spaß. Und es lag nicht nur an Freiburg, es lag auch an dieser ganz so merkwürdigen, zerstörerischen Art von Union Fußball zu spielen. Und dadurch, dass ich Union nicht so verfolge, ich habe einfach gerade wieder gemerkt, was das für eine Anti-Fußball ist, die da spielen. Also es ist wirklich grauenhaft.
Das ist destruktiv. Ja. Das ist absolut destruktiver Fußball. Das ist auch wirklich eine Frechheit, dass die auf dem 10. Tabellenplatz stehen mit diesem destruktiven Fußball. Weil das hat eigentlich, das ist wirklich krass. Also das sind Schalke Domenico Tedesco-Jahre in Extremform nochmal. Also das ist wirklich krass.
Ja.
Naja, sorry. Deshalb wollen wir dem Ganzen gar nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als wir es tun, sondern widmen uns viel mehr Borussia Mönchengladbach und St. Pauli, weil die ja wirklich für den Überrascher des Spieltags eigentlich gesorgt haben. Wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, Gladbach schießt sich so ein bisschen den Frust der letzten Wochen von der Seele und landet nicht nur Big Points im Abstiegskampf, sondern hat auch wirklich einfach ansehnlichen Fußball gezeigt, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Also da waren teilweise Tore einfach auch ultra gut rausgespielt und dementsprechend nehme ich von dem 4-0 so ein bisschen mit, dass Gladbach vielleicht auch ein Stück weit, nicht zum Unrecht, aber vielleicht zu schlecht geredet wurde die letzten Wochen und vielleicht die Tabellensituation jetzt nicht ganz das mögliche Potenzial der Mannschaft widerspiegelt. Und ich hoffe eigentlich ein bisschen, dass sie sich jetzt gerade von dem DFB-Pokalsieg und eben von dem Sieg jetzt so ein bisschen den Drive mitnehmen können in die restliche Saison.
Ich sehe den Punkt, aber ich finde, wir dürfen jetzt auch nicht zu schnell Gladbach loben. Also wir haben sie ja auch im Rahmen dieses Podcasts sehr schlecht gesprochen. Ich glaube, Noah hat ein, zwei Mal erwähnt, dass sie in den letzten Jahren eine Entwicklung hinter sich haben, die eigentlich auf den Abstieg hinauszielt. Jetzt haben sie natürlich 180 Minuten, 90 plus 90 kurz falsch gerechnet, also 180 Minuten haben sie jetzt effizient gespielt, würde ich sagen. Zwei Spiele gewonnen gegen zwei nicht starke Gegner. Okay, also das ist jetzt in meinen Augen nichts Lobenswertes. Natürlich Form tief gehabt, Trainer gewechselt und jetzt zwei Spiele, sieben Tore ist lobenswert, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Gladbach hat nach wie vor die Spieler, die sie am Anfang der Saison hatten, die haben jetzt endlich mal gut performt. Aber St. Pauli ist halt kein Maßstab. Wir wollten darüber auch noch sprechen, aber an der Stelle kann ich nur ganz kurz erwähnen, ich war ja unter der Woche war ich das erste Mal in meinem Leben im Stadion von St. Pauli am Milner Tor. Ich habe die Katakomben besucht, ich habe die Stadiontour da gemacht, das war mega cool, also falls ihr das machen könnt. Aber du hast auch ein bisschen gemerkt, den Fans und auch dem einen Fanführer, der uns da begleitet hat, den geht's ein bisschen mehr darum, zu zeigen, dass dieser Verein politisch sehr aktiv ist, dass dieser Verein sehr mit dem St. Pauli-Kiez verbunden ist, dass dieser Verein für Werte steht. Aber ich habe das Gefühl, uns wurde nicht einmal gesagt, was für sportliche Aussichten es gibt. Also so im Sinne von, wir wollen das Stadion größer machen, damit mehr Leute aus dem Kiez sich das anschauen können. Wir wollen das und das machen, um größere Connection mit eben dieser St. Pauli-Community aufzubauen. Ich habe das Gefühl, dieses 4-0 jetzt gegen Pauli von Gladbach, das können wir nicht als Maßstab nehmen dafür, dass diese Mannschaft irgendwie reborn wird. Weil wenn die jetzt im DFB-Pokal 8-0 gegen Aachen 2 gewonnen hätten, dann wäre meine Reaktion genau dieselbe gewesen. Deswegen, ich sag Pole, Gladbach muss sich noch gegen einen Gegner beweisen, der einigermaßen kompetitiven Fußball spielt.
Ja, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass sie jetzt hier reborn sind und auf Europa-League-Plätze jetzt hier den großen Angriff starten, sondern ich habe gesagt, das ist im Abstiegskampf sind das wichtige Big Points so. Und das musst du auch erstmal zeigen als Mannschaft, die jetzt die Saison noch kein einziges Spiel gewonnen hat in der Liga, dass sie da mal so ein 4-0 in Pauli hinlegt, weil andere Mannschaften haben sich da auch, andere Mannschaften haben sich da auch schon wirklich schwer getan im Milner Stadion, Hannes, gell? Jetzt schon ein wunderüberragender Folgentitel. James Milner Stadion.
James Milner. Ich habe eine kurze Quizfrage habe ich an euch mitgebracht, weil ich war sehr beschämt, dass ich es nicht wusste. Wenn man, beziehungsweise wenn die Mannschaften, die auswärts oder auch die Heimmannschaft, ins Stadion reinkommen, das Pauli-Stadion ist ja offen, das ist ja kein geschlossener Kreis, sondern es sind ja vier Blöcke, die vier Stehblocks, scheiß drauf. Da ist an der Außenwand ein 2-1. Also da ist so ein typischer Matrose, ein St. Pauli-Matrose, der hält ein Schild fest und da ist das Ergebnis 2-1 festgehalten. Wisst ihr, an welches Spiel dieses 2-1 erinnern soll?
Nee.
Nee.
Wusste ich auch nicht und wusste auch niemand aus der Gruppe, das hat mich dann auch beruhigt. Viele haben gesagt, vielleicht ein Sieg gegen den HSV, also ein Stadtderby, aber es ist tatsächlich ein Sieg gegen den FC Bayern aus der Saison 2001-2002, nachdem der FC Bayern einige Wochen davor diesen Weltpokal geholt hatte. Dieses vorläufige Ding vor der Club-WM hatte Bayern diesen WM-Pokal geholt, der Club-Weltmeisterschaft, und haben dann im ersten Spiel in der Bundesliga gegen Pauli verloren. Und die Pauli-Fans haben gesagt, top, das müssen wir verewigen. Und jetzt nennen wir uns inoffiziell Weltpokalsieger-Besieger. Das wusste ich nicht. Und das fand ich eine ganz, ganz nette Anekdote. Aber dann haben die auch gesagt, das zeigt auch ein bisschen den sportlichen Erfolg, den unsere Mannschaft in der Geschichte gefeiert hat. Wenn das 2-1 gegen Bayern ein Ergebnis ist, was wir uns hier an die Wand malen, um es zu verewigen.
Ja, kann man sich doch mal freuen, so als kleines St. Pauli. Brian, du wolltest das Thema eigentlich hier mitbringen und hast bisher erstaunlich wenig gesagt.
Wann hätte ich denn was sagen sollen? Ja, St. Pauli.
Was ist denn dein Eindruck jetzt? Was ist denn dein Eindruck jetzt so ein bisschen? Es ist jetzt nicht erst nur das 4-0, das eklatante sportliche Schwächen bei Pauli aufgezeigt hat. Man muss sagen, ich glaube, das ist die sechste Niederlage in Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Also, woher kommt's?
St. Pauli. So, also am Anfang der Saison war ja St. Pauli eigentlich eher ziemlich gut. Die haben ja unentschieden gegen Dortmund gespielt und man hatte so eigentlich das Gefühl, St. Pauli steuert auf eine weitere Saison zu, wo die Klasse halten können. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das so ein bisschen das Narrativ in den Medien, bei den Journalisten, aber vielleicht auch bei den Fans war. Da kenne ich aber zu wenig, um das wirklich jetzt evident zu sagen. Aber auch ich hatte das Gefühl, St. Pauli schafft es weiterhin, wie letzte Saison, irgendwie sich da durchzumogeln durch diese Saison. Aber jetzt nach den letzten 6 Spielen bin ich so ein bisschen an dem Punkt, dass wir doch wieder das klassische St. Pauli haben und das eigentlich sehr schwer wird für diese Saison. Ich meine, natürlich haben sie auch gewisse Leistungsträger verloren, auch zu uns. Bei Freiburg ist Philipp Treu zum Beispiel gekommen, Leistungsträger von der letzten Saison. Und teilweise eben auch diesen leistungsstarken Torhüter, jetzt Vasilij, hat es auch zweimal gepatzt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte eventuell schwierig werden. Ich hoffe natürlich, dass St. Pauli, weil es einfach auch ein insgesamt doch großer und schöner Club ist, es schafft, sich zu halten. Aber da muss doch auf jeden Fall einiges mehr passieren. Und sie haben natürlich auch echt, was auch gerade im Sturm angeht, einige Probleme, schießen einfach auch zu wenig Tore. Gegen Gladbach dann 0 Tore zu schießen, das hat auch bisher nur Freiburg, glaube ich, geschafft. Und das ist jetzt ja auch bezeichnend, muss man sagen, geradewegs. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich so ein Pokalerfolg eigentlich wieder dazu führt, dass man erfolgreich ist oder irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, wieder Zuversicht oder Mut schöpft. Auf der anderen Seite war es natürlich mit Verlängerung und Elfmeterschießen vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, etwas schwieriger oder herausfordernder, was die Kondition angeht. Insgesamt muss man einfach sagen, dass halt Pauli gerade wirklich die Scheiße am Schuh klebt und aufpassen muss, dass sie eben nicht langfristig jetzt ganz nach unten abrutschen, weil jetzt noch sind sie 15. noch haben sie eben den Anschluss nach oben. Nächstes Spieltag geht's gegen uns, gegen Freiburg. Das ist wirklich auch für Freiburg tatsächlich ein richtungsweisendes Spiel, weil da sind 3 Punkte, die uns zwischen Pauli und Freiburg trennen. Also selbst für Pauli eben richtungsweisend. Mhm. Und danach geht's gegen Union Berlin. Also das ist für Pauli gegen Union Berlin und danach geht's gegen Bayern. Also das sind 2 richtungsweisende Spiele und da müssen sie punkten, wenn sie eben nicht in diesen ganz krassen Abstiegskampf kommen wollen.
Ja, also absolut. Ganz kurz, sorry, Wally, wenn ich das an der Stelle einwerfen darf. Das heißt, die nächsten 2 Pauli-Spiele werden richtig boring. Sorry an alle Freiburg-Fans, sorry an alle Union-Fans, aber wenn Pauli gegen Freiburg spielt oder Pauli gegen Union, kann ich mir kein gutes Fußballmatch vorstellen. Das wird, wie du gerade gesagt hast, destruktiver Fußball höchsten Art.
Ja, klar. Das kannst du dir nicht anschauen. Also, das solltest du dir auch nicht anschauen. Das sage ich ganz ehrlich, das solltest du dir nicht anschauen. Weil es ist verschwendete Lebenszeit.
Wird auf jeden Fall kein Match of the Week. Wir haben es auf jeden Fall zu Beginn der Saison ja auch schon angesprochen. Es ist ja eh total spannend, wer soll denn da dieses Jahr absteigen. Wenn man so auf die Tabelle schaut, dann ergibt sich da ja eigentlich kein offensichtlicher Absteiger. Ich würde jetzt mal sagen, ausgenommen Heidenheim. Ich glaube, bei denen rechnen wir mittlerweile alle damit, dass es dieses Jahr nichts wird mit dem Klassenerhalt. Aber ansonsten ist da unten ziemlich viel Feuer drin und es verspricht ein sehr, sehr spannender Abstiegskampf zu werden, eigentlich wie jedes Jahr in der Bundesliga mittlerweile. Kleiner Funfact, aber ich habe mir tatsächlich, habe ich auch mit dem Gedanken beschäftigt, warum Pauli eigentlich so wenig Tore schießt. Also 8 Tore geschossen in 9 Spielen und die ersten 3 davon ja am ersten Spieltag gegen Dortmund. Witzigerweise gibt es noch eine Mannschaft, die noch weniger Tore geschossen hat. Kleine Quizfrage. Wisst ihr, wer hat noch weniger Tore geschossen als Pauli?
Freiburg?
Nee. Nee, Augsburg.
Es ist der HSV. Also, in Hamburg, ist die Luft scheinbar so schwierig, dass man da mit Tore schießen irgendwie schwer tut, ne? Also, witzigerweise der HSV mit einem Punkt vor Pauli und einem Tor weniger. Also auf jeden Fall müssen sich die Kiezkicker, du hast auf jeden Fall gesagt, in den nächsten Wochen ein bisschen unter Beweis stellen, wenn sie die Klasse dieses Jahr halten wollen. Ich würde sagen, mit einem Blick auf die Zeit und wissentlich, dass ich ein unfassbar tolles Quiz diese Woche mitgebracht habe und wir dann auch noch über die Champions League sprechen wollen, die jetzt bevorsteht, rappen wir es an der Stelle kurz ab. Punkteteilung in Mainz 1-1. Leipzig setzt den Positivtrend absolut fort. 3-1, Heimsieg gegen Stuttgart, wirklich überzeugend. Wirklich überzeugende Vorstellung, muss man aber sagen. Alex Nübel einfach wirklich irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Also wirklich völlig verrückt, was der teilweise immer wieder gut für eklatante Böcke. Destruktiver Fußball, haben wir schon gesagt, wurde in Köpenick gespielt. Und Frankfurt lässt Punkte liegen, spielt nur 1-1 gegen Heidenheim. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir die Bundesliga Bundesliga sein und kommen zu unserem allseits beliebten Dreierkette VBH-Quiz.
Das Quiz.
So, diese Woche durfte ich euch etwas mitbringen und ich habe euch auch was mitgebracht. Und ich freue mich wirklich ein bisschen drauf, weil ich die Idee schon ein bisschen länger mit mir rumschleppe, aber immer irgendwie was anderes dazwischen kam und jetzt endlich kann ich es in die Tat umsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen IQ-Test oder irgendwie sowas gemacht habt oder so einen Logik-Test, aber da gibt es doch immer diese Abfragen von Zeichenreihenfolgen oder von so Formreihenfolgen und dann muss man quasi die Reihe logisch vollenden. Was müsste die nächste Form sein, wenn man die logische Reihenfolge fortführt? Ähnlich machen wir das jetzt hier im Fußballkontext. Ihr kriegt jetzt gleich quasi immer eine Liste von 4 Faktoren von mir vorgetragen. Also ich nenne sie jetzt mal Fußballfaktoren und ihr müsst dann überlegen, was ist die Gemeinsamkeit und was wäre jetzt der logische nächste Faktor, den ich nennen müsste. Es ist schwierig zu erklären, ultra einfach eigentlich in der Umsetzung, deshalb mache ich jetzt mal ein Beispiel. Ich sage euch jetzt Bayern, 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 Leverkusen. Was müsst ihr jetzt als nächstes folgen?
Bayern.
Leverkusen.
Nee, Bayern. Warum, Brian?
Meisterschaft.
Genau richtig, das war quasi die Liste der deutschen Meisterschaften von 2021 bis 2024-25. Mhm. Also habt ihr das Prinzip verstanden?
Jawohl.
Ja.
Ich hoffe, es ist nicht zu schwer, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Ihr könnt auch zusammenspielen. Dann die nächste Liste, bitte vollendet sie. Australien, Serbien, Ghana, England.
Deutsche Gegner in der WM 2010.
Genau, aber du musst jetzt quasi den nächsten sagen.
England, Argentinien.
Ja. Ja, genau, richtig.
Stark.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also, Konzept ist klar, ne?
Jo. Wäre ich jetzt sehr nicht schön draufgekommen, tatsächlich.
Oh. Ist auch blöd.
Also, es wird auf jeden Fall von Runde zu Runde wird es auf jeden Fall schwieriger. Kommt die nächste Liste. Dänemark, Deutschland, Frankreich,
Europameister.
Europameister.
Ja, du musst die Liste fortführen.
Frankreich, Griechenland.
Habe ich gerade schon gesagt.
Dann 2008 Spanien. Ja.
Genau, wir dürfen ihn nicht unterbrechen. Wir dürfen dich nicht unterbrechen. Wir sagen, du machst einfach bis zur Liste und danach kommen wir.
Genau, also nochmal zu Ende. Es sind immer 4. Ja. Und lasst mich die Liste ausreden und quasi, ihr müsst nicht sagen, was die gemeinsam haben, sondern die Liste fortführen.
Fehler.
Das war der Witz eigentlich. Na gut, 3 habe ich noch dabei. Olympiastadion Rom, Santiago Bernabeu, Wembley, Allianz Arena.
Also, ich würde sagen, Champions League Final Stadion. Aber sind wir da auf dem richtigen Weg?
Sag doch mal, wie würdest du die Liste vollenden?
Hey, Wembley, oder?
Ja. Genau.
Ja, das wusste ich gar nicht mehr, dass es zweimal in Wembley war in 3 Jahren, das wusste ich nicht mehr.
Ja, das ist echt krass, das wusste ich auch nicht dementsprechend, aber ihr seid auf jeden Fall schnell auf den richtigen Riecher gekommen. Wie gesagt, die Krux ist es, die Liste zu vollenden.
Ja, ich war jetzt nur einfach, wollte fragen, ob das die richtige Richtung ist.
Naja, du erfährst es ja dann, wenn du die Liste vollenden würdest.
Okay, mach jetzt.
Vertraue deiner Logik.
Mach.
2 haben wir noch. Luca Toni, Grafic, Edin Dzeko, Mario Gomez.
Mario Mandzukic?
Nein. Nee, warte, also kannst du nochmal sagen.
Luca Toni. 7-8. Grafitsch. Edin Dzeko. Mario Gomez.
Ja, Hüttler, 2013.
Ah, ja. Genau. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Stark. Was haben wir gesucht?
Bundesliga-Torschützenkönige.
Absolut richtig. Von 07, 08 bis 2011, 2012 war Klaas-Jan Huntelaar Torschützenkönig. Jetzt das Letzte und muss ich zugegebenermaßen sagen, das ist auch richtig schwer. Ich wüsste nicht mal, ob ich das hinbekommen hätte. Deshalb hier auch gerne Teamwork. Jens Keller, Roberto Di Matteo, André Breitenreiter,
Dulelek,
Markus Weinzierl,
Moritz Wagner.
Markus Weinzierl. Nee. Einen Moment, einmal kurz nachdenken. Es ist der Schalke-Trainer. Das heißt, wer kommt nach Markus Weinzierl? Boah, das ist auch wieder schon so lang her. Mein Gott, was hattet ihr da noch für komische Fußballlehrer? Domenico Tedesco war später dran. Ich glaube, es ist Mike Büskens.
Weil er kennt man den. Also ist er bekannt, auch so für Fußball-Nicht-Liebhaber?
Ja. Okay. Ja.
Es ist so Saison 14, 15, da um den Dreh, oder?
Es ist, ich kann es euch genauer sagen, Juli 2017.
Ah, Bruder.
Ah, dann doch Domenico Tedesco? Ich gehe mit Domenico Tedesco.
Absolut korrekt, Brian. Sehr richtig.
Stark.
Sehr stark. Domenico Tedesco folgte dann, genau, absolut richtig. Das waren Schalke-Trainer, wie ihr schon richtig erkannt habt, haben wir die gesucht. Wollt ihr noch einen machen oder fandet ihr es gar nicht so cool wie ich?
Ich finde es cool, hau aus.
Okay, einen habe ich noch. Uruguay, Italien, Uruguay.
Deutschland. Doch Deutschland.
Ja. Doch Deutschland, absolut.
Nein. BRD, doch. Westdeutschland.
Ja.
Naja, so viel Zeit muss dann doch noch sein.
Ja, aber dann willst du dann zeigen, dass Deutschland keine 3-4 WM-Titel hat oder was?
Doch. Aber zu dir damals.
Westdeutschland.
Nein. Zu damals. Ja, aber weil die Ostdeutschland in Westdeutschland aufgegangen ist, hat Deutschland 4 WM-Titel. Aber zur damaligen Zeit Westdeutschland.
Okay, also das ist jetzt Korinthenkackerei. Der Punkt gehört absolut. Hannes gesucht war der Weltmeister von 1954. Jungs, das war meine kleine Logikreihenfolge. Ich wollte mal ein bisschen Gehirnjogging hier machen. Am frühen Sonntagmorgen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich.
Wollt ihr mal was Neues probieren, ne? Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Gehen wir eigentlich zu Kicktipp
aktuell, Brian.
Ja, es tut mir im Herzen weh, weil ja natürlich sich nochmal da auch was ändern kann. Aber man hat ja auf jeden Fall die gewissen Trends. Es war auf jeden Fall nicht ganz so leicht zu tippen wie letzter Spieltag. Und wir haben wir haben keinen neuen Spitzenreiter. Wir haben weiterhin Sheriff als Spitzenreiter. Walle und ich sind relativ nah beieinander. Ich habe eigentlich ganz gut getippt mit 11 Punkten, gar nicht mal so schlecht. Walle mit 10 Punkten aber auch ganz gut, deswegen ein Punkt auseinander sind wir. Und Hannes weiterhin vor uns mit 113 Punkten, auch dann da doch ein bisschen Abstand. Ja, Tagessieger ist Abelelele. Ich weiß leider nicht, wer es ist.
Also, Stand jetzt.
Bitte? Stand jetzt.
Stand jetzt.
Stand jetzt, ja, das wird sich nochmal ändern. Deswegen, es tut mir jetzt leid im Voraus. Wir werden den richtigen Tagessieger, sage ich jetzt mal, in der kommenden Folge nochmal loben und huldigen. Auf jeden Fall Grüße jetzt an Abelelele. Ich weiß leider einfach nicht, wer es ist. Deswegen gerne melden. Und ja, ansonsten kann man nur sagen, ey, Koppo ist aus der Top 3 gerutscht. Das tut natürlich ihm ganz besonders weh, glaube ich.
Oh, ja, aber er ist ja punktgleich mit Platz 2 und Platz 3.
Das stimmt, aber trotzdem für den Look. Vielleicht ändert sich ja nochmal was.
Ja. Fair enough. Also schön weiter fleißig tippen. Wir werden da nochmal detaillierter darauf eingehen in der nächsten Folge, wenn wir dann auch tatsächlich wissen, wer wie abgeschnitten hat. Ansonsten, Hannes, nächste Woche. Irgendwann kriegst du mal keine Tipperinnerung mehr und dann, das tut vielleicht Brian und mir ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich nerven und in die Gruppe schreiben, so, hey Jungs, braucht ihr Kick nach und Nachhilfeunterricht, aber ihr habt echt ganz gut gepunktet. Also ich glaube, Noah hat sogar besser gepunktet als ich und Walle und du nicht sind genau gleich. Was mich aber freut, ist, ich muss nicht mal runter scrollen, um mich zu finden. Also wenn ich die App aufmache, dann bin ich da. Also das ist ganz geil.
Alles erreicht im Leben. Stark. Schön, dann haben wir jetzt eben noch die europäischen Wettbewerbe, die vor uns stehen. Und da haben wir ja gerade schon gesagt, da haben wir das ein oder andere Schmankerl vor uns, unter anderem natürlich Bayern gegen PSG, aber auch die anderen Teams, also gerade die anderen deutschen Teams haben echte Brocken vor sich. Also da ist eigentlich egal, welche deutsche Mannschaft du diese Woche in der Champions League verfolgst, hast du auf jeden Fall was geboten, nämlich Frankfurt in Neapel, Bayern, wie schon gerade gesagt, in Paris, Dortmund in Manchester by City und Leverkusen in Lissabon bei Benfica. Das wird ganz aufregend, oder?
Total, ja.
Ja, es wird ganz aufregend und ich habe eine Prediction fürs Bayern-Spiel und ich sage es euch jetzt, Bayern wird dominieren, weil PSG kommt gerade aus einer schwierigen Phase, also eine schwierige Phase, wenn sie jetzt das letzte Champions-League-Spiel 2-7 gegen Leverkusen gewonnen haben, ist schwer zu bezeichnen, aber die spielen in der französischen Liga keinen guten Fußball. Die haben also in den letzten zwei Spielen 2 Tore geschossen. Die haben sich unfassbar schwer getan. Ich verfolge das ja, weil William Baggio, unser ecuadorianischer Abwehrstar, spielt bei denen. Deswegen, ich habe immer so ein Auge auf PSG. Die haben einen Unentschieden gegen Lorient geschieden. Das ist meiner Meinung nach ein Niveau unter den Bayern. Deswegen glaube ich, es ist auf jeden Fall ein Topspiel. Es wird interessanter als das Leverkusen. Aber Bayern wird dominieren und ganz entspannt im Parc des Princes da mit einem Sieg rausgehen. Ganz anders sehe ich leider die Tatsache für Frankfurt. Napoli hat sich beim letzten Spiel, glaube ich, 3-1 oder 4-1 gefangen in der Champions League. Die werden den auf die Fresse schlagen. Kevin De Bruyne ist zwar verletzt, aber trotzdem ist Napoli so stark, dass Frankfurt da wieder mit einer richtig haushohen Packung nach Hause gehen wird.
Und Stille war's.
Ja, du hast dich gemeldet, dann musst du auch anfangen zu reden.
Ich glaube ehrlich gesagt, das packt PSG Bayern. Bayern hat keine Chance, tatsächlich. Ich glaube Bayern ist gut in der Bundesliga, weil die Bundesliga gerade nicht besonders wettbewerbsfähig ist. Ich glaube aber, dass sie gegen einen Top-Club wie PSG keine großen Chancen haben werden. Ich glaube, dafür ist Bayern noch nicht reif genug, aber ich lasse mich gerne eines Besseres belehren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel. Ich glaube, es ist das erste richtig, richtig, richtige Topspiel diese Saison. Ich finde es sowieso absurd. Liverpool spielt gegen Real Madrid. Das ist auch wieder so ein Spiel, wo du so denkst, das gibt es doch eigentlich erst im Halbfinale. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt auf Dortmund gegen Manchester City, wo Erling Haaland gegen seine ehemaligen Kollegen spielen wird. Wir werden sehen. Walle.
Also ich möchte mir hier jetzt an der Stelle kein wirkliches Urteil erlauben, wie das ausgehen wird bei Bayern gegen PSG. Aber an deiner Prämisse, dass die Bundesliga nicht wettbewerbsfähig ist, würde ich an der Stelle mal auf jeden Fall zweifeln, weil sie definitiv wettbewerbsfähiger ist als die Liga.
Ja, klar. Ja. Ich meine jetzt einfach in der Champions League gerade. Also wie gesagt, es ist ja auch immer schön, wenn man Gegensätze im Podcast hat. Ich glaube einfach, dass PSG doch einfach ein Quäntchen zu groß für die Bayern, für die drei Käsehose auch aus München ist. Und man darf sich, glaube ich, jetzt nicht durch den Sieg am Samstag da blenden lassen. Wird auf jeden Fall eine Packung für Bayern, sage ich sogar.
Ja, ich lasse mich nicht blenden, weil wir jetzt gegen ein schwach aufspielendes Leverkusen gewonnen haben. Aber ich basiere meine Meinung auf die Tatsache, dass Bayern bisher jedes Spiel, ich glaube, bis auf Wien Wiesbaden und ich glaube, ein Spiel in der Bundesliga war auch recht knapp, ich weiß nicht mehr welches, aber sagen wir mal, von diesen 16 Spielen waren 14 sehr überzeugend, auch in der Champions League. Und Chelsea ist ein Gegner, vor dem man sich schon ein bisschen in Acht nehmen muss und das hat Bayern auch sehr souverän gemeistert. Also PSG ist meiner Meinung nach auf gar keinen Fall ein Niveau über den Bayern. Und es wird keine Packung für den FC Bayern. Ich finde es aber gut, dass du auf das andere Spiel zu sprechen gekommen bist, Liverpool-Real Madrid, weil da muss ich tatsächlich sagen, das ist für mich kein Kräftemessen, weil Liverpool spielt einfach aktuell horrenden Fußball.
Auf jeden Fall.
Das geht tatsächlich 4-0 für Real Madrid aus, weil Real Madrid spielt aktuell auch keinen guten Fußball, aber die haben einfach diese Einzelakteure, die irgendwie parallel arbeiten können. Weißt, die hatten ja schon eine Saison Zeit, sich einzugrooven, der Vini und Mbappé und whatever. Und Mbappé hat jetzt als erster Real Madrid-Spieler seit Ronaldo 2015 wieder den goldenen Schuh gewonnen. Also da scheint es mehr zu funktionieren. Bei Liverpool sind diese Top-Spieler, die für Top-Geld gekommen sind, nach wie vor wie verlorene Kinder auf dem Platz. Deswegen, das ist für mich kein Kräftemessen, sondern wird ein Debakel.
Boah, also hier wird heute mit Superlativen heute Morgen schon rumgeworfen hier. Das ist auf dem Sonntagmorgen ist das mir ein bisschen zu viel. Also ich glaube weder, dass Bayern irgendwie eine Klatsche bekommen wird. Ich glaube noch, dass Bayern irgendwie PSG an die Wand fährt. Ich glaube auch nicht, dass es eine Klatsche geben wird bei Liverpool gegen Real. Auch wenn Liverpool gerade vielleicht nicht gut drauf ist, dann ist es jetzt immer noch ein Heimspiel in Anfield. Ein Champions-League-Spiel, das ist, glaube ich, dann schon auch nochmal eine andere Hausnummer. So, deshalb, Ja, in der Liga sind sie nicht stark. Sie sind nicht überzeugend, das haben wir auch schon gesagt. Aber ach, jetzt, also da jetzt davon auszugehen, dass es jetzt ein 4-0 wird, das finde ich ein bisschen einfach gedacht. Und ich glaube, bei PSG Bayern ist es einfach so, dass weder Bayern-Niveau über PSG ist, noch ist es so, dass PSG-Niveau über Bayern ist. Ich glaube, dass sie sich ziemlich auf Augenhöhe begegnen. Und das wird ja das Spannende. Das wird ja das Spannende sein, wie wird Bayern darauf reagieren, wenn ihnen eine Mannschaft mal auf Augenhöhe begegnet. Weil Fakt ist, die einzige Mannschaft, die das bisher gemacht hat, war Dortmund in der zweiten Halbzeit vor 2 Wochen. So, sonst hat das ja noch niemand gemacht. Und deshalb, und da muss man sagen, hatte Bayern dann ganz schön ihre Schwierigkeiten. Natürlich stand es natürlich auch schon 2-0. Ist auch nochmal was anderes. Da nimmt man vielleicht auch eher einen Gang nochmal zurück oder so. Aber ansonsten wird das eher eigentlich ein Novum werden. Also klar, sie lagen auch schon mal zurück. Hat es jetzt auch gegeben, durch den DFB-Pokal lagen sie auch erstmal zurück gegen Köln. Waren sie völlig unbeeindruckt davon. Aber vielleicht, wenn man da auch einfach die Überzeugung davon hatte, dass man Köln an die Wand fahren kann, wenn man will, und dass man auf jeden Fall die bessere Mannschaft ist. Hier wird es eben spannend zu sehen, glaube ich. Ich glaube, wenn Bayern relativ früh in Führung gehen wird, dass sie dann ihr Spiel sehr konsequent runterspielen werden. Ich glaube, dann kann es sein, dass es auch wirklich 2-3-0 für Bayern ausgeht. Das Spannende wird sein, wie Bayern darauf reagiert, wenn sie in Rückstand geraten gegen eine Mannschaft, die eben nicht, also die ihnen einfach auf Augenhöhe begegnet. Und ich glaube, das wird dann echt spannend zu sehen, wie die Mannschaft reagiert, wie der Trainer reagiert. Deshalb, ich würde mich da in keine der beiden Richtungen irgendeine Prognose wagen.
Auf jeden Fall. Nein, also es war jetzt auch ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ist ja auch das Schöne, wenn man mit so ein bisschen paar Prognosen um sich schmeißen kann. Wir haben ja keinen Anspruch hier, sag ich mal, an die Wirklichkeit. Und wie man weiß, habe ich auch mit meinem Leverkusen-Talk vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist doch auch egal. Ich freue mich einfach auf das Spiel, glaube ich, oder wir freuen uns alle auf das Spiel. Und ich glaube, für Bayern ist es tatsächlich, und ich habe gestern mit einem Kumpel gesprochen, der auch Bayern-Fan ist, das ist natürlich, also es ist ja so, dadurch, dass die Bundesliga so einseitig geworden ist, ist ja die Champions League eigentlich der einzige Wettbewerb, wo man als Bayern-Fan, und das sage ich jetzt mal so hart, wie es ist, was fühlt. Also, diese Bundesligaspiele, die schaut ihr, oder das will ich jetzt gar nicht negativ, aber man schaut doch diese Bundesligaspiele nur noch eigentlich so ein bisschen nebenher, weil eigentlich in der Regel sowieso dominiert wird und klar gewonnen wird, gerade jetzt in dieser Saison. Und dann ist es ja eigentlich mal schön, dass es einen Wettbewerb auch noch gibt, wo man, sag ich mal, auch vielleicht mal ein bisschen zittern muss, wo man mal wirklich wieder mit da richtig mitfiebern kann, also die wahren Fußballgefühle ausleben kann, oder, Hannes?
Ich gebe dir teilrecht. Es stimmt schon, dass die Bundesliga ab und zu als Bayern-Fan nicht langweilig wird, aber du denkst dir halt bei Spielen gegen Holstein Kiel, gegen Union Berlin so, ja, komm, das wird wahrscheinlich wieder ein Sieg und es werden 90 Minuten, wo man attraktiven Fußball zu sehen bekommt. Ich muss aber sagen, mir machen Bundesligaspiele vom FC Bayern sehr viel Spaß, wenn den Bayern wieder nachgerufen wird, dass sie nicht auf Top-Niveau sind. Dann macht's richtig Bock. Also ich weiß noch so, vor 2 oder 3 Jahren war Bayern gegen Freiburg, weißt du, das haben wir zusammengeschaut, Noah, ja, wo Bayern diese 3 Unentschieden Folge hat und hat Bayern 5-0 gewonnen. Das macht dann Spaß. Aber tatsächlich ist mein aktueller Lieblingswettbewerb der DFB-Pokal, weil da seit Bayern seit fünf Jahren schlecht spielt und da verfolge ich mit viel mehr Emotionen.
Aha, krass. Ja, aber das ist ja auch eine Sache, die ja insgesamt auch nicht geil ist, wenn so eine Liga so einseitig ist. Ich glaube, da sind ja alle Bayern-Fans auch eigentlich mittlerweile einig. Aber deswegen ist ja die Champions League solche Spiele dann umso schöner. Und deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle drauf, wenn am Dienstag im Parc des Princes die Bayern auf PSG treffen.
Absolut. Wir hoffen, dass Hannes sich mal wieder fühlt als Fußballfan. Und wo ich mich auch wieder fühlen werde als Fußballfan. Und da kann ich sagen, absolute moderative Brücke zu unserer Abschlussrubrik, unsere Matches of the Week. Ich werde wieder Feuer und Flamme sein bei Schalke gegen Elversberg. Nächste Woche absolutes Topspiel in der zweiten Liga. Erster gegen Zweiter. Schalke trotz Niederlage beim KSC gestern noch an der Tabellenspitze. Und dementsprechend können wir als Spitzenreiter die Elversberger, den Dorfclub, auch von Platz 2 empfangen. Was sollte man eurer Meinung nach gesehen haben diese Woche, Brian?
Das Rhein-Derby, Borussia Mönchengladbach gegen Köln.
Wunderbar. Und Hannes?
Auch ein Stadtderby, kein Stadtderby, sorry, aber auch ein Klassiker aus den letzten Jahren ein bisschen geworden. Manchester City gegen Liverpool, vor Jahren mal vielleicht das interessanteste Spiel gewesen, was es gibt. Jetzt so beide auf schwächerem Niveau.
Also mit den Champions League Spielen wirklich absolute Kracher diese Woche dabei. Schaut Fußball und wir hören ansonsten nächste Woche wieder von euch. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Vielen lieben Dank.
Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.